Bettina Hitze, Krebs fühlen. Eine Emotionsgeschichte des 20. Jahrhunderts. Volkskrankheit Krebs. Sie ist zwar die zweithäufigste Todesursache in Deutschland, aber nicht jede Erkrankung verläuft tödlich. Krebs kann schnell oder langsam voranschreiten. Er kann sich über Jahre hinziehen oder von heute auf morgen das Todesurteil bedeuten. Er zwingt uns daher, wie kaum eine andere Erkrankung, über Leben und Sterben, Hoffnung und Angst nachzudenken. Wie wir mit der Diagnose Krebs umgehen und der Krankheit begegnen, hat sich im Laufe des 20. Jahrhunderts erstaunlich gewandelt. Medizinischer Fortschritt, Präventionskampagnen und gesellschaftliche Normen beeinflussen seit jeher die Gefühle, die Krebs bei Betroffenen und in der Gesellschaft auslöst. Diese Blinks zeigen am Beispiel des Krebses, wie relevant Gefühle für den Umgang einer Gesellschaft mit Krankheiten sind. Von der Erforschung über die Diagnose und Prävention bis hin zu Erfahrungen Betroffener zeichnen sie die Gefühlsgeschichte des Krebses nach. Blink Nummer 1. Gefühle entstehen im Zwischenspiel aus Körper, Geist und historischem Kontext. Gefühle sind universell und gleichzeitig individuell. Alle Menschen scheinen Emotionen wie Freude, Trauer und Angst fühlen zu können. Doch fühlen sie sich auch immer gleich an? Während die Wissenschaft noch darüber streitet, ob es eine Anzahl an Grundemotionen gibt, die alle Menschen empfinden, zeigt die Kulturgeschichte, dass sich Gefühle mit der Zeit durchaus wandeln und nicht immer gleich wahrgenommen werden. Wie wir Freude, Angst und Wut fühlen, wird von verschiedenen Faktoren beeinflusst. Zunächst einmal ist da die physische Komponente von Gefühlen, die durch chemische Prozesse und Nervenreizungen messbar ist. Diese mag für alle Menschen gleich sein. Allerdings ist das allein nicht ausreichend, wie man anhand des Beispiels Schmerz genauer sehen kann. Es gibt Menschen, die ihr Schmerzempfinden durch mentales Training kontrollieren können. Genauso gibt es Phantomschmerzen, die keine reale Ursache zu haben scheinen. Gefühle hängen also mit Sinneseindrücken zusammen, aber sie können darüber hinaus in unserem Denken unterschiedlich verarbeitet werden. Sie bewegen sich in einem Spielfeld aus Körper und Nichtkörper. Wie und wo genau, das kann sich im historischen Ablauf verändern. Denn Gefühle werden auch von der Gesellschaft geprägt. So haben wir einmal gelernt, welche Namen es für unsere Gefühle gibt, welche davon wünschenswert und welche zu unterdrücken sind und wie wir mit ihnen umgehen sollen. Das alles hängt von den vorherrschenden sozialen Normen ab. Neben der individuellen Komponente haben Gefühle also stets auch eine gesellschaftliche und eine historische Seite. So sah etwa die Angst vor dem Krebs vor 100 Jahren völlig anders aus als heute. Sie wurde durch damalige Behandlungsmethoden, den gesellschaftlichen Umgang mit Krebskranken und durch das Verständnis von Angst selbst beeinflusst. Auch die Bedeutung von Emotionen für die Entstehung und den Verlauf von Krebserkrankungen war immer wieder Gegenstand von Diskussionen. Die Emotionsgeschichte des Krebses widmet sich also der Relevanz von Gefühlen im Umgang mit der Krankheit. In den folgenden Blinks beleuchten wir diese Aspekte anhand von 4 Dimensionen: Krebs erforschen, Krebs erkennen, Krebs besprechen und Krebs erfahren. Beginnen wir mit der Krebsforschung. Blink Nummer 2. Bei der Ursachenforschung von Krebs spielten Gefühle lange Zeit eine untergeordnete Rolle. Hast du schon einmal von der 4-Säfte-Lehre des antiken Arztes Galenos von Pergamon gehört? Der Grieche argumentierte, dass die Körpersäfte Schleim, Blut sowie gelbe und schwarze Galle für unseren Gesundheitszustand verantwortlich seien. Zu viel schwarze Galle etwa verursache Melancholie und diese wiederum könne Krebs auslösen. Zugegeben, aus heutiger Sicht mutet diese Theorie eher schrullig an. Nichtsdestotrotz hielt sich die Vorstellung, dass negative Gefühle die Entstehung von Krebs begünstigen würden, bei vielen praktizierenden Ärzten bis ins Ende des 19. Jahrhunderts. Danach wurde der Zusammenhang zwischen Krebs und Emotionen jedoch erst einmal verworfen. Mit der Erforschung der Zellularpathologie und Bakteriologie durch Rudolf Virchow und Robert Koch beherrschten Anfang des 20. Jahrhunderts 2 neue Theorien die Krebsforschung. Die Anhänger der zellulären Theorie vermuteten, dass Körperzellen durch chemische Reize oder Traumata bösartig wurden. Die Verfechter von Koch mutmaßten wiederum, dass dem Krebs ein bestimmter Erreger zugrunde liegen müsse. Ein noch zu entdeckender Krebsbacillus. Parallel dazu gab es neue Ideen zum Einfluss der Psyche auf den Krebs, die auf dem gerade entstehenden Feld der Psychoanalyse aufbauten. Der Arzt Georg Groddeck gründete 1900 ein Sanatorium, in dem er unheilbare Patienten mit einem Potpourri an Therapien behandelte. Darunter auch alternative Mittel wie Massagen und Hypnosen. Aufbauend auf seiner Arbeit verfasste er 1917 eine Abschrift, in der er den Krebs als einen Weg des Körpers beschrieb, unbewusste Konflikte nach außen mitzuteilen. Damit war für ihn nicht mehr die grundlegende Frage, was der Krankheitsauslöser sei, sondern wozu die Krebskrankheit diene. Groddeck sah zum Beispiel Gebärmutterhalskrebs als einen Ausdruck für das Unterdrücken von weiblicher Lust. Später stellte er sogar die These auf, dieser Krebs sei eine Selbstbestrafung des Körpers für Kinderlosigkeit. Was zu seiner Zeit auf viel Kritik und Ablehnung stieß und eher in einer Nische abgehandelt wurde, sollte in den 60er Jahren noch regen Anklang finden. Mit dem Nationalsozialismus ging ein Bruch im Gesundheitswesen einher. Die bisherige Medizin hatte sich auf einzelne Krankheitsursachen konzentriert und versucht, diese in Laborexperimenten zu bestätigen. Dieser naturwissenschaftliche Ansatz wurde nun als jüdisch verteufelt. Stattdessen stützten sich die Nazis auf die neue deutsche Heilkunde, die den Menschen ins Zentrum stellte. Fortan wurde der Gesundheitszustand des gesamten Körpers als wichtig angesehen. Um diesen zu fördern, propagierte man eine gesunde Lebensweise und griff auf Praktiken aus der Naturheilkunde zurück. Im Hinblick auf den Krebs legten die nationalsozialistischen Wissenschaftler den Fokus auf die Erforschung krebserregender chemischer Stoffe und Hormone. Zu dieser Zeit hätte vermutlich keiner gedacht, dass die Gefühle bald die Krebsforschung bestimmen sollten. Blink Nummer 3. Nach dem Zweiten Weltkrieg traten Persönlichkeit und Stress als mögliche Krebsursachen in den Vordergrund. Nach Ende des Zweiten Weltkriegs rückte der Mensch als Individuum zunehmend in den Fokus. Die Wissenschaft richtete ihr Augenmerk verstärkt auf die Gefühle des Einzelnen und deren Wirkung im Miteinander. In den Wirtschafts-, Politik- und Sozialwissenschaften etwa wurden Emotionen und Emotionalität als wichtiger Faktor für das gesellschaftliche Fehlverhalten im Nationalsozialismus diskutiert. Die Annahme, viele Menschen seien ihren Gefühlen statt rationalen Überlegungen gefolgt und hätten sich von den Nazis verführen lassen. Auch in der Medizin und Psychologie sah man Gefühle zunehmend als Ursache von Abnormalitäten. Konfrontiert mit Familien, die durch den Krieg zerrüttet worden waren, vermuteten Psychologen zu dieser Zeit etwa, dass Schizophrenie das Resultat einer emotionslosen Mutter-Kind-Beziehung sei. Damit bahnte sich die psychosomatische Krebsforschung in den 50er und 60er Jahren ihren Weg in den Mainstream. Wichtige Impulse kamen hierbei aus den USA. Im Jahr 1951 stellten der Neurologe Milton Tarlow und der Psychologe Irvin Smallheiser in New York eine vielbeachtete Untersuchung vor. Sie hatten eine Persönlichkeitsstudie mit Frauen durchgeführt, die an Krebs im Endstadium litten. Dabei wollten die Forscher herausfinden, ob Frauen mit derselben Krebsart ähnliche Persönlichkeitsstrukturen aufwiesen und wie sich Krebspatientinnen charakterlich von gesunden Personen unterschieden. Die Fragen, die in den Interviews gestellt wurden, waren psychosexueller Natur. Es ging darum, wie die Frauen mit ihrer ersten Menstruation und ihrer Rolle in der Ehe umgingen oder wie ihre frühkindliche Bindung zu Mutter und Vater aussah. Die Studienleiter vermuteten, dass das in der Kindheit entwickelte Verhältnis zur eigenen Sexualität die Krebsentstehung beeinflusste. Damit demonstrierten sie Ansichten, die denen von Groddeck 30 Jahre zuvor nicht unähnlich waren. Tarlow und Smallheiser fühlten sich durch die Ergebnisse ihrer Studie in ihren Annahmen bestätigt. Demnach hätten alle Krebspatientinnen unter einer dominanten Mutter gelitten und damit eine Fehleinstellung zu ihrer weiblichen Rolle entwickelt. Hierin sei der Auslöser ihrer Krebserkrankung zu sehen. Mit der Zeit kam die Psychosomatik auch nach Deutschland. Bei der Gründung der International Psychosomatic Cancer Study Group 1960 stand ein deutscher Psychosomatiker in erster Reihe, Hans-Joachim F. Baltrusch. Dieser befand in seinen Studien, dass an Leukämie erkrankte Kinder von ihrer Mutter nicht richtig geliebt wurden und daher Probleme hätten, mit emotionalem Stress umzugehen. Dies habe sie anfällig für den Krebs gemacht. Damit kam ein neuer Faktor in die Krebsforschung, der viele vorherige Theorien verbinden konnte: Stress. Dieser konnte sich negativ auf den Hormonhaushalt sowie auf das Nerven- und Immunsystem auswirken, zu denen es allesamt bereits Konzepte hinsichtlich der Krebsbildung gab. Ein weiterer Vorteil? Man konnte Stress inzwischen auch im Labor nachweisen und entsprach damit dem zeitgenössischen Wunsch nach Messbarkeit in der Forschung. Doch nicht nur die Krebsforschung, sondern auch die Krebsprävention hat sich mit der Zeit verändert. Blink Nummer 4. Kampagnen für die Krebsprävention kamen mit der Hoffnung auf Heilbarkeit. Was glaubst du, seit wann Krebsoperationen durchgeführt werden? Angesichts des komplexen medizinischen Eingriffs, der für die Entfernung eines Tumors nötig ist, vermutlich nicht länger als 100 Jahre, oder? Tatsächlich gibt es seit der frühen Neuzeit Berichte von Krebsoperationen. Bis Mitte des 19. Jahrhunderts waren diese jedoch meist den Reichen und Wohlhabenden vorbehalten. Fehlende Techniken zur Narkose und mangelndes Wissen zur Wunddesinfektion machten sie außerdem sehr schmerzhaft und riskant. In der zweiten Hälfte des 19. Jahrhunderts schritt die Medizin jedoch mit 7 Meilenstiefeln voran. 1847 wurde die erste Narkose eingesetzt und ab den 1860er Jahren wusste man, dass Wunden und OP-Besteck desinfiziert werden sollten. Die Antisepsis und Asepsis waren geboren. Außerdem entwickelten Chirurgen Operationstechniken für immer mehr Krebsarten. Damit gab es erstmals Anlass, auf eine Heilbarkeit der bis dato tödlichen Diagnose Krebs zu hoffen. Vor diesem Hintergrund entstanden die ersten Kampagnen zur Früherkennung. Einer der Vorreiter war Georg Winter. Der Gynäkologe hatte 1903 eine Informationskampagne zur Früherkennung von Gebärmutterhalskrebs in Ostpreußen gestartet, die später als Vorbild für ähnliche Maßnahmen diente. Winter wollte die Menschen dazu erziehen, sich ihrer Gesundheit niemals zu sicher zu sein. Sie sollten stets achtsam bleiben und bei Frühsymptomen zum Arzt gehen. Die Angst, die die Bilder von Tumoren erzeugten, würde die Menschen nach Winters Ansicht nicht traumatisieren, sondern sie zur Untersuchung treiben. Um den Effekt zu verstärken, setzten die Kampagnen auf einen moralisierenden Tonfall. In den 20ern wurden in Ausstellungen und Filmen Geschichten erzählt, in denen sich die eine Hauptfigur rechtzeitig zur Früherkennung beispielsweise von Gebärmutterhals- oder Magenkrebs begab. Diese Person konnte geheilt werden, während eine andere dieses Zeitfenster verpasste und verstarb. Die erste Person handelte vernünftig, während sich die andere, häufig durch eine Frau dargestellt, törichterweise gegen eine Behandlung entschied. Diese Darstellung basierte auf damals gängigen Stereotypen, wonach Frauen emotionaler veranlagt und leichter zu unklugen Entscheidungen verführbar waren. Mit dem Aufstieg der Nazis wurden Krebskampagnen zunehmend politisiert. Bürgerinnen und Bürger hatten nicht mehr nur eine Verantwortung gegenüber sich selbst und ihren Familien, sondern auch gegenüber dem Volk. Um die Gesundheit des Volkskörpers sicherzustellen, sei es die Pflicht jedes Einzelnen, gesund zu bleiben und dafür entsprechende Schritte zu unternehmen. Eine neue Rolle spielte neben der Früherkennung daher die Prävention. So könne jeder durch eine ausgewogene Ernährung, Bewegung sowie Verzicht auf Tabak und Alkohol das Krebsrisiko abwenden. Wer dies nicht schaffe, habe schlichtweg keinen der Volksgemeinschaft würdigen Charakter, so die Rhetorik der Nationalsozialisten. Blink Nummer 5. Während es in der DDR um kollektive Prophylaxe ging, setzte die BRD auf Paternalismus. Vielleicht hast du schon einmal ein Plakat der Kampagne »Deutschland sucht den Impfpass« gesehen. Regelmäßiges Impfen als Schutz gegen schwere Krankheiten ist für uns heute so selbstverständlich, dass wir gar nicht mehr groß darüber nachdenken. Genau diese Haltung wurde in der DDR zur gesundheitspolitischen Maxime. Das Gesundheitswesen in Ostdeutschland orientierte sich an der Sowjetunion und übernahm von dort das Prinzip der Prophylaxe. Um diese umzusetzen, wurde allen Bürgern das Recht auf eine kostenlose medizinische Versorgung zugesprochen und eine Impfpflicht für Krankheiten wie Diphtherie oder Pocken eingeführt. Die Krebsfrüherkennung wurde nicht mehr mit Angst, sondern mit positiven Bildern besetzt. Eine von der Wiege auf gelernte Routine regelmäßiger Untersuchungen sollte die Gesundheit und Freude der sozialistischen Gemeinschaft sichern. Dabei lag der Fokus auf Solidarität statt individueller Verantwortung. Im 1956 gedrehten Lehrfilm »Rechtzeitig – Eine Mahnung des Lebens« wurden zum Beispiel Frauen gezeigt, die gemeinsam zum Arzt gingen, um eine Früherkennungsuntersuchung für Unterleibskrebs durchführen zu lassen. Dies war ab 1952 einfacher geworden. In diesem Jahr erließ die DDR ein Gesetz, mit dem alle Großstädte ab 100.000 Einwohnern eine Betreuungsstelle erhalten sollten. Hier konnten sich Frauen ab 25 Jahren einmal pro Jahr auf Gebärmutterhalskrebs und Brustkrebs untersuchen lassen. In der BRD hatte die Gesundheitspolitik und damit auch das Thema Krebs nach dem Krieg zunächst keine Priorität. Das führte zu einem Dilemma. Einerseits wollte man die Aufklärungsfilme der NS-Zeit nicht mehr nutzen, andererseits hatte man auch kein Budget für eigene Filme. So entschloss man sich Anfang der 50er Jahre, den Film »Krebs ist heilbar« aus der Schweiz zu kaufen und für Kampagnen zu nutzen. Trotz fehlender expliziter NS-Symbolik wurde der Krebs weiterhin als eine die soziale Ordnung störender Feind gesehen, der bekämpft werden musste. Das Individuum hatte bezüglich der Früherkennung eine Verantwortung gegenüber sich selbst und seiner Familie. Während Frauen im Film als achtsam dargestellt wurden, waren es jetzt die Männer, die nicht zum Arzt gingen. Ihnen redete ein Schauspieler mit erhobenem Zeigefinger ins Gewissen. Diese paternalistische Haltung sollte die BRD-Krebskampagnen noch lange dominieren. In den späten 60ern entdeckten dann auch die Illustrierten das Thema. Hier standen persönliche Geschichten und die Erfahrungen mit Therapien im Vordergrund. Der durch die mittlerweile verbreitete Chemotherapie kahl gewordene Kopf wurde zu dieser Zeit zum Symbol der Krebserkrankung. Dass es in den Medien diese persönlichen Erfahrungsberichte gab, wäre jedoch noch ein paar Jahrzehnte zuvor völlig undenkbar gewesen. Damit kommen wir zum dritten Aspekt der Emotionsgeschichte des Krebses. Den Krebs besprechen. Link Nummer 6. Aus Sorge um die körperlichen Auswirkungen von Angst war die Krebsdiagnose lange Zeit ein Tabu. Stell dir vor, du bist schon seit Wochen heiser. Also gehst du zum Arzt und lässt dich untersuchen. Der schaut sich die Ergebnisse an, will dir aber keine eindeutige Diagnose geben. Stattdessen redet er immer um den heißen Brei herum. Klingt nicht gerade nach einem guten Arzt, oder? So in etwa lief tatsächlich die Behandlung des damaligen Kronprinzen und späteren Kaisers Friedrich III. Im Jahre 1887 ab. Dieser klagte über Halsbeschwerden und obwohl gleich zu Beginn ein Knoten im Halsbereich festgestellt wurde, dauerte es Monate, bis der Krebs diagnostiziert wurde. Der Letzte, der davon erfuhr, war Friedrich selbst. Und das auch nur, weil ihn ein Bekannter bei einem Kuraufenthalt versehentlich darauf ansprach. Als er ein Jahr später an Kehlkopfkrebs starb, diskutierte das ganze Land darüber, wie ein angemessener Umgang mit Krebspatienten auszusehen hatte. Dabei war Friedrich III. Kein Einzelfall. Zu seiner Zeit war es üblich, dass Ärzte ihren Patienten eine schwerwiegende Diagnose verschwiegen. Dies geschah in dem Glauben, die schlimme Nachricht könnte Ängste auslösen, die sich negativ auf den Gesundheitszustand auswirken würden. Ein weiterer Grund war das Selbstbewusstsein der Ärzte. Sie waren überzeugt, dass sie am besten wüssten, was im Interesse ihrer Patienten lag und dass sie weder Zustimmung noch Ablehnung für Behandlungen bräuchten. Dagegen regte sich jedoch zunehmend Widerstand. 1894 gab es zu der Einwilligungsfrage eine wegweisende Entscheidung des Reichsgerichts. Beim sogenannten Hamburger Fall ging es um einen Chirurgen, der gegen den Willen eines Vaters den Fuß von dessen Tochter amputiert hatte, um ihre Tuberkulose zu heilen. Das Gericht befand, dass dies gegen die Selbstbestimmung der Patientin verstieß. Auch der Psychiater Albert Moll schlug 1902 ein neues Verständnis der Arzt-Patienten-Beziehung vor. In seiner Abhandlung »Ärztliche Ethik« argumentierte er, diese als eine Art Vertragsverhältnis zu sehen. Dazu zähle, dem Patienten oder ihren Angehörigen die Diagnose bis auf Ausnahmefälle stets mitzuteilen. Das Problem krankmachender Ängste sah er nicht, schließlich sei die innerste Hoffnung der Menschen äußerst robust und könne viel aushalten. Diese Meinung war jedoch damals bei weitem noch nicht mehrheitsfähig. Der Herausgeber einer medizinischen Fachzeitschrift, Albert Krecke, schrieb, dass Ärzte ihren Patienten Krebsdiagnosen unter keinen Umständen mitteilen dürften. Zu groß sei die Gefahr eines psychischen Schocks, der die Kranken permanent aus der Bahn werfen könne. Diese Theorie ging auf Militärpsychologen zurück, die sich im Ersten Weltkrieg mit traumatisierten Soldaten beschäftigten. Die Krebsdiagnose als Tabuthema sollte auch noch die folgenden Jahre prägen. Link Nummer 7. Persönliche Erfahrungsberichte von Patienten sind erst seit wenigen Jahrzehnten Normalität. Vor 1950 wurde zwar über Krebs geredet, allerdings ohne die Betroffenen selbst zu Wort kommen zu lassen. Seit Friedrich III. Hatte man in der Öffentlichkeit keine individuelle Krebskrankheit mehr verfolgen können. In den 50ern begann sich das langsam zu wandeln. Vorreiter waren hierbei die USA. 1952 veröffentlichte dort Edna K. Healy ihr Buch Living with Cancer. Die Alleinerziehende bekam die Diagnose Gebärmutterhalskrebs, mit der Prognose noch etwa ein halbes Jahr zu leben. Die ärztliche Offenheit war lediglich der Tatsache geschuldet, dass sie eine Kinderbetreuung zu organisieren hatte. Tatsächlich lebte die Amerikanerin noch 22 Jahre. In ihrem Buch berichtete sie, wie Krebskranke von ihrem Umfeld direkt aufgegeben wurden. Dabei gäbe es durchaus Hoffnung und die Möglichkeit, die Angst vor der Krankheit zu überwinden. Ein weiterer prominenter Fall war Charles Wharton Baker. Der für das Time Magazine tätige Journalist nahm sich 1955 das Leben, nachdem bei ihm ein fortgeschrittener Darmkrebs diagnostiziert wurde. 2 Jahre später schrieb seine Frau das Buch »Tod eines Mannes«. Darin kritisierte sie das Diagnosetabu scharf. Das Ehepaar hatte bei den Ärzten vehement darum kämpfen müssen, die Wahrheit über den Zustand von Charles zu erfahren. Ihrer Meinung nach war das eine Frage von Würde. Nur im Besitz der Wahrheit könne ein Patient weiterhin frei über sein Leben bestimmen. In den späten 70er Jahren verknüpfte man Krebserfahrungen zunehmend mit sozialer Kritik. In der BRD wurde ein auf Effizienz getrimmtes Krankenhaussystem kritisiert, bei dem die Wirtschaftlichkeit und nicht der einzelne Mensch im Vordergrund stand. So etwa im Buch »Das Urteil« der Schauspielerin Hildegard Knef, in dem sie die Geschichte ihrer Brustkrebserkrankung verarbeitete. In der DDR wurden Erfahrungsberichte nur selten und nach staatlicher Zensur veröffentlicht. Das explosive Potenzial solcher Schriften zeigte sich am Roman »Krebsstation« von Alexander Solzhenitsyn. Er kritisierte nicht nur die Qualität der medizinischen Ausstattung in der Sowjetunion, sondern auch die Krankenhauspolitik, die auf Lügen und Vetternwirtschaft fußte. Solzhenitsyn zog Parallelen zum politischen System des Landes. Als Resultat wurde sein Buch verboten. Seit der Wiedervereinigung lautet die Frage in Deutschland nicht mehr, ob Krebspatienten ihre Diagnose bekommen sollten, sondern wie. Kommunikationsmodelle vermitteln angehenden Medizinern, wie sie die Gefühle von Erkrankten im Gespräch steuern können. Der Schlüssel liegt in Empathie. Ob diese in einem ökonomisch durchorganisierten medizinischen Alltag jedoch jederzeit umsetzbar ist, bleibt offen. Um zu verstehen, wie Betroffene auf diese und andere Umstände ihrer medizinischen Betreuung reagieren, widmen wir uns nun der letzten Komponente: Krebs erfahren. Blink Nummer 8. Während geheilte Patienten oft mit ihren Operationsfolgen zu kämpfen hatten, wurden Unheilbare in Hospitäler verbannt. Wir alle kennen das. Erfahrungen beim Arzt werden wesentlich durch äußere Umstände mitbestimmt. Ob ein Raum warm oder kalt aussieht und das Personal freundlich ist, spielen genauso eine Rolle wie die eigentlichen Behandlungsmöglichkeiten einer Krankheit. Krebserfahrungen bilden hier keine Ausnahme. Ihre Rahmenbedingungen haben sich in den letzten Jahrzehnten grundlegend geändert. Gegen Ende des 19. Jahrhunderts waren die Heilungschancen vieler Krebsarten noch denkbar schlecht. Sobald ein Tumor festgestellt wurde, gab es im Grunde 2 Fragen. Handelt es sich um Krebs und lässt er sich operieren? Gerade bei Krebsarten, die im Körperinneren auftraten, waren die Überlebenschancen gering. Die Einführung der Strahlentherapie kurz nach der Jahrhundertwende bedeutete jedoch gute Nachrichten. Mit ihr konnten einige Tumoren auf eine behandelbare Größe geschrumpft werden. Weiterhin wurden die Patienten jedoch weder von den Ärzten noch durch Früherkennungskampagnen über die Folgen von Operationen, Komplikationen oder verschiedene Behandlungsmethoden aufgeklärt. So konnte es sein, dass Patientinnen schockiert mit amputierter Brust oder künstlichem After aufwachten. Die Ärzte sahen darin kein Problem. Schließlich sei doch jede Situation besser als der Tod. Ob der Patient das immer genauso sah, ist fragwürdig. Die Unheilbarkeit einiger Krebsarten stellte das Gesundheitssystem zudem vor eine grundlegende Frage. Wohin mit denen, die nicht mehr gesund wurden? Die häusliche Pflege von Angehörigen konnte sich kaum jemand leisten. Viele Tumore mussten regelmäßig gesäubert werden und brauchten Beaufsichtigung. Außerdem mussten Betroffene aufgrund der Infektionsgefahr ein eigenes Bett haben. Für Arbeitgeber und Angestelltenhaushalte waren dies unmögliche Anforderungen. Und selbst das Kleinbürgertum konnte sich selten ein Extrazimmer mit Pflegerin leisten. Die Lösung waren vielerorts Hospitäler und Siechenhäuser. Diese Einrichtungen gab es bereits seit der frühen Neuzeit, waren allerdings bisher als Unterkünfte für Kranke, Obdachlose und alte Menschen gedacht. Nun mussten sie auf Druck der Krankenhäuser alle unheilbaren Krebskranken aufnehmen, obwohl sie deren anspruchsvolle Pflege kaum gewährleisten konnten. Nehmen wir als Beispiel das Hufeland-Hospital in Berlin. Die Bewohner durften hier keine eigenen Möbel oder Kissen mitbringen und hatten strikte Besuchsregeln. 1935 waren Besuche nur mittwochs und samstags für jeweils 2 Stunden erlaubt. Der permanente Pflegenotstand erforderte außerdem, dass körperlich fitte Bewohner bei Essensaufnahme und Waschgängen ihrer Mitbewohner halfen. Die Bedingungen waren weit von einer würdevollen Betreuung der mit dem Sterben konfrontierten Patienten entfernt. Nach dem Krieg sollten die Erfahrungsräume der Krebspatienten noch um 2 weitere Orte ergänzt werden. Blink Nummer 9. Während in Kurheimen Orte der Begegnung geschaffen wurden, brachte die Chemotherapie vielen Patienten neue Hoffnung auf Heilung und Lebenszeitverlängerung. Heute würde es niemand mehr seltsam finden, wenn Menschen nach einer Operation auf Kur fahren, um den Genesungsprozess abzuschließen. Vor 70 Jahren war diese Idee jedoch eine kleine Revolution. In den 50er Jahren kam man in BRD und DDR zu der Erkenntnis, dass ein zu schneller Übergang von der Krebsbehandlung in den Alltag die Heilung gefährden könnte. Die Mehrheit der Mediziner befürwortete nun einen ganzheitlichen Behandlungsprozess. Dazu gehörte die Stärkung des physischen und psychischen Wohlbefindens nach einem Eingriff, zusammengefasst unter dem Stichwort Rehabilitation. Auf beiden Seiten der Grenze wurden also Kurheime eingerichtet, in denen Menschen nach abgeschlossener Krebstherapie umsorgt wurden. Der Austausch über die Krebskrankheit untereinander und mit dem medizinischen Personal war strengstens untersagt. Die Kurleitungen befürchteten, dass dadurch eine Atmosphäre der Hoffnungslosigkeit entstehen könne, die dem Heilungsprozess zuwiderliefe. Für alltägliche Sorgen und Probleme wurden dennoch Gruppensitzungen abgehalten, die den Betroffenen ein Gefühl der Gemeinschaft vermittelten. Dies war eine willkommene Neuerung, hatte die Krebskrankheit doch bisher meist zu Isolation und Einsamkeit geführt. Zwar waren auch zuvor schon Krebspatienten auf Krankenstationen zusammengekommen, allerdings während sie sich noch in Therapie befanden und ein Austausch durch die körperlichen Belastungen stark beeinträchtigt war. Ein weiterer Erfahrungsraum entstand mit der Etablierung der Chemotherapie in den 60er und 70er Jahren. Mit Chemotherapie meint man den Einsatz von Medikamenten, die gezielt gegen Krebszellen im Körper vorgehen. Im Gegensatz zu Operation und Bestrahlung hatte die Chemotherapie in den ersten 10 Jahren ihrer Anwendung jedoch eine Besonderheit. Sie verschaffte lediglich ein wenig mehr Zeit. Die Medikamente konnten Metastasen vorübergehend zurückdrängen. Eine vollständige Heilung der Krebskrankheit war allerdings erst später möglich. Die Chemotherapie hatte von Beginn an beträchtliche Nebenwirkungen. Übelkeit, Erbrechen, Entzündungen im Mund, Durchfall und Haarausfall waren Begleiterscheinungen, die das Durchstehen der Therapie für viele Patientinnen und Patienten zur Qual machten. Außerdem musste jeden Tag aufs Neue von den Ärzten festgestellt werden, ob die Blutwerte eine Fortführung der Behandlung erlaubten. Die Patienten waren damit ständig hin- und hergerissen. Zum einen hofften sie, die Therapie fortsetzen zu können, zum anderen wussten sie, dass es ihnen dadurch weiterhin sehr schlecht gehen würde. Der wochenlange Kampf mit der Chemotherapie hinterließ bei vielen Betroffenen auch seelische Spuren und nicht selten ein Gefühl des Ausgebranntseins. Die gewonnene Lebenszeit wurde damit unter dem Aspekt der Lebensqualität kritisch hinterfragt. Eine subjektive Abwägung, der sich auch heute noch viele Betroffene gegenübersehen. Die Kernaussage dieser Blinks ist, dass der gesellschaftliche Umgang mit der Krankheit Krebs sich im Laufe des 20. Jahrhunderts stark gewandelt hat. Die Krebsursachenforschung wurde von kulturellen und politischen Vorstellungen beeinflusst. Auch als sich die Heilungschancen immer weiter verbesserten, war es lange Zeit tabu, über den Krebs zu sprechen, und unheilbar Kranke wurden in gesonderten Einrichtungen dem Blick der Öffentlichkeit entzogen. Das hat die Krebserfahrungen von Betroffenen geformt und ihre Gefühle gegenüber der Krankheit erheblich beeinflusst. Das waren unsere Blinks zu Krebs fühlen von Bettina Hitzer. Vielen Dank fürs Zuhören.